Das Köln-Ding der Woche. Der Podcast zur schönsten Stadt der Welt. Präsentieren euch der Uli
und der Frank.
Hallo zusammen. Bevor wir jetzt mit dieser wundervollen neuen Folge anfangen, wollen wir euch daran erinnern, doch bis zum Schluss bei dieser Folge dran zu bleiben, weil es gibt nämlich ein
Gewinnspiel.
Und zwar, es gibt drei Preise insgesamt zu verlosen. Und der liebe Uli wird die als Lottofee verlosen.
Und es lohnt sich unbedingt mitzumachen, weil es gibt sehr, sehr edles Eau de Cologne von
Farina.
Einen ganz großen Flakon.
Aus dem Jahre 1709.
Der Flakon ist aber neuer.
Ein herzliches Willkommen zu unserer neuen Folge vom Köln-Ding der Woche. Dem einzigen Podcast aus Köln und über Köln, der eine lang anhaltende Duftnote setzt. In fast allen historischen Gebäuden Kölns kann man nicht nur eine beeindruckende Architektur erleben, sondern man spürt auch den Atem der langen Geschichte unserer Heimatstadt. Aber es gibt ein Gebäude in Köln. Dort kann man Geschichte nicht nur atmen, sondern auch riechen. Und um es vorwegzunehmen, es riecht herrlich. In der Kölner Stadtgeschichte gibt es wenige Namen, die den Stempel ihrer Familiengeschichte so tief in den Büchern unserer Stadt hinterlassen haben. Daher sind wir zwei ganz schön aufgeregt und auch ein bisschen stolz, dass wir heute bei der wundervollen Luise Farina zu Gast sein dürfen.
Ist das nicht herrlich? Wir haben heute die einmalige Chance, mit der Luise zu sprechen, die jetzt in 9. Generation das Haus Farina auf vielleicht ganz neue Wege bringen wird. Das werden wir heute alles in aller Ruhe klären. Luise, schön, dass wir da sein dürfen. Vielen, vielen Dank. Mir gegenüber sitzt nämlich Luise Farina heute in einem Duft aus erfrischender Bergamotte, begleitet von zarten Jasmin- und Veilchenduft, abgerundet von warmem Sandelholzduft. Die Frau, die den Wohlgeruch schon im Nachnamen hat.
Ja, sehr gut. Da kann es ja jetzt mit meiner Begrüßung eigentlich nur noch bergab gehen nach euch beiden. Aber nein, ich freue mich sehr, dass ihr heute da seid. Genau, wie mein Name jetzt bereits schon ein paar Mal erwähnt wurde, ich bin Luise Farina. Ich bin 25 Jahre alt, bin letztes Jahr hier ins Familienunternehmen eingestiegen, das die älteste Parfümfabrik der Welt ist und das älteste Unternehmen in Köln.
Mit der Handelsregisternummer?
Nummer eins. Und ja, hier arbeite ich sehr freudig mit meinem Vater zusammen und versuche, das irgendwie nach vorne zu bringen.
Natürlich werden wir wie immer begleitet von dem Mann, der Duftnoten setzt, wie andere Leute nur Noten setzen können. Unser vollkommen überbezahlter Tontechniker Yannick.
Ja. Und natürlich begrüße ich auch meinen Mitstreiter. Laut unzähligen Nachrichten, die ich bekommen habe, kann er wohl Pheromone über Kopfhörer und Boxen verströmen lassen. Ist einmalig auf der Welt. Er ist eure Herz-, Kopf- und Basisnote des Köln-Ding der Woche Parfum, der sensationelle Uli.
Mir gegenüber sitzt der Zausel aus Zollstock, der Mann, den man 10 Meilen gegen den Wind schon riechen kann, wenn man die Vorgebirgsstraße entlang geht. Frank Mosbach.
Ja, ist immer wieder schön.
Ja, aber jetzt wollen wir doch mal in medias res gehen. Wir sitzen hier in den heiligen Hallen von Farina. Es duftet ungemein. Allerdings war das in dieser Stadt, wenn man ganz ehrlich ist, nicht immer so. Man muss noch ein bisschen deutlicher werden. Köln hat gestunken wie Bolle. Es waren geleerte Nachttöpfe auf der Straße. Die Gerber, die das Leder behandelt haben mit wat, Frank?
Mit Urin.
Es muss gestunken haben wie Bolle. Und dann kam ein junger Italiener auf einmal hierher. Und damit beginnt eure Geschichte, Luise.
Genau, also es war in der Tat so, dass Köln ziemlich übel gerochen hat. Dazu kann man aber sagen, dass wir hier im Rathausviertel noch Glück hatten. Hier waren nämlich keine Tiere erlaubt. Das heißt, wir hatten zumindest keinen Mist auf den Straßen, was eine deutliche Veränderung des Duftbildes im Vergleich zu anderen Vierteln zufolge hatte. Also das war hier damals wirklich so das Luxusviertel, konnte man sagen. Dennoch, die Leute hatten Angst vor Wasser, gewaschen wurde sich wenig, Perücken gereinigt, davon braucht man auch nicht sprechen.
Da krabbelt es doch in den Perücken.
Da krabbelte es drunter. Und auch die Welt der Düfte war sehr, sehr schwer, eben um diese Gerüche, so nenne ich das jetzt mal, zu überdecken, wurden vor allen Dingen schwere Moschus, Vanille, animalische Düfte eben auch als Parfums verwendet.
Das sind doch so Düfte, die einem wirklich den Atem wegnehmen, oder?
Genau, die gibt's heute teilweise auch noch. Nicht im Farina-Haus, aber das ist schon...
Ich glaube, die hatten in den 80ern auch nochmal eine richtige Renaissance, diese Düfte.
Ernsthaft?
Ja.
Wie schlimm ist das denn? Ja, und dann kam auf einmal dein, was ist es denn, Großvater. Habe ich eine Uhr vergessen?
Nee, ich glaube, es ist richtig. Ich komme da selber immer durcheinander. Deswegen vermeide ich das. Ich sage immer, ich bin die 9. Generation und das war's. Genau, der kam eben ins Spiel, war Italiener, ist seinem Onkel nach Maastricht gefolgt und dann hier zu seinem Bruder ins Geschäft eingestiegen. Die Firma ist 1709 gegründet worden und der Johann Maria Farina quasi der Erste, es heißen ja alle Männer in der Familie Johann Maria Farina. Ich wurde zum Glück nicht so genannt.
Da witzeln die bei den Stadtführungen übrigens immer drüber. Die sagen, die muss doch jetzt Johanna heißen, oder? Aber ja, das ist der Running Gag, ne?
Das ist der, ja, genau. Aber ich habe zum Glück den, Luise als französischen Vornamen bekommen und ich fühle mich damit auch ganz wohl. Aber der kam eben nach Köln und hat einen Duft entwickelt, in Gedanken an seine Heimat in Italien. Das war der Brief, wie man heutzutage würde man das so nennen, ein italienischer Frühlingsmorgen nach dem Regen. Das waren eben Orangen, Pampelmusen, Bergnarzissen und die Kräuter seiner Heimat. Also wie man das sich so vorstellt, wenn man in der Natur ist. Es ist Frühling, alles blüht, es regnet, es ist so leicht erfrischend, kühl auf der Haut. Und das hat er eben versucht und dann auch nach jahrelanger Arbeit geschafft, in einem Duft abzubilden. Und dieser Duft ist heute immer noch so wie damals und wurde dann, das hat er dann Jahre später zu Ehren seiner Heimat, als das ganz gut lief, dieses Duftwasser, Eau de Cologne genannt.
Und da sind wir. Und deswegen hat dein Vater ja auch gesagt, Moment, das haben wir doch hier. Dein Vater hat nämlich gesagt, dass Cologne als Duft bekannter sei als die Stadt. Und das tut uns lokalpatriotischen Kölnern doch echt weh. Wie kann er das sagen?
Also, ich sag mal so, ich finde es eher schockierend, dass die Leute nicht wissen, dass mit Eau de Cologne eben diese wundervolle Stadt gemeint ist.
Okay, ja.
Und sehe das eigentlich eher als Herausforderung für mein Leben, also würde ich das schon sagen, dass man eben den Leuten bewusst macht, dass Cologne, im Amerikanischen sagen die das nämlich so und es ist tatsächlich so, die Leute wissen, was ein Cologne ist, das ist einfach ein Parfum, wissen aber überhaupt nicht, dass es die Stadt dazu gibt, aber das würde ich gerne ändern.
Das ist eine Lebensaufgabe.
Das ist ja auch ein äußerst international ausgerichteter Duft, ich will es mal so sagen. Der ist ja überall in alle Herren Länder verkauft worden und es gibt ja eine unglaubliche Liste von Kunden, die ihr in früheren Zeiten und wahrscheinlich heute auch noch zu bieten habt. Also von König Ludwig über Napoleon. Wen haben wir noch anzubieten?
Sissi und Franz, alle beide. Diana hat es hier im Rathaus in Köln übergeben bekommen. Goethe, Schiller, der es sich allerdings nicht selber gekauft hat, sondern von Goethe geschenkt bekommen hat. Der selber hatte ja kein Geld zu dieser Zeit. Das war ein sehr, sehr teures Produkt. Viele, viele weitere. Da stehen weniger Deutsche drauf, weil die weniger bekannter waren teilweise. Aber da gibt es auch eine ganze Reihe deutscher Kunden. Das trügt der Schein.
Aber einer sticht doch heraus.
Napoleon, natürlich, genau. Napoleon war unser bester Kunde. So einen werden wir wahrscheinlich nie wieder haben. Der hat nämlich 60 Flaschen Eau de Cologne in der Rosolie, das ist die Flasche, die wir heute noch verkaufen, im Monat verwendet. Das heißt, er hat 2 Flaschen am Tag benutzt.
Stimmt die Geschichte, dass er angeblich sein Pferd auch damit bestäubt haben soll?
Er hat alles, also nicht nur, er hat das ins Badewasser gekippt, über den Kopf, beide seine Ehefrauen hatten es, die ganze Familie Bonaparte war Kunde bei Farina, also...
Wir versuchen als Stadtführer das immer so ein bisschen plastisch zu machen, da gibt's diese Geschichte, wie teuer war das Produkt eigentlich zur napoleonischen Zeit?
Genau.
Ein Vergleich.
Das war das Jahresgehalt eines durchschnittlichen Beamten.
Für wie viel? Für?
Sechs, für
eine Flasche.
Ja, für eine Flasche.
Das heißt, 100. Napoleon hat 60 Jahresgehälter verduftet im Monat. Wow, das wäre mal ein Kunde, den man heute noch brauchen könnte, oder?
Ja, das stimmt. Das wäre ganz schön. Boah.
Naja, da spielt dir Geld ja auch keine Rolle beim Napoleon.
Ja gut, das stimmt. Aber ist ja trotzdem, ich meine, wenn du den als Kunden hast, ist doch der Knaller, oder?
Super. Und ja. Was man auch sagen muss, also nicht nur er, sondern natürlich, was für Kunden damit kamen. Die Influencer, die man heute kennt, waren ja früher eben die Aristokraten oder Dichter und Denker, Musiker. Beethoven ist auch einer auf der Liste, einer unserer Kunden. Von daher hat das dann eben auch sehr, sehr viele andere Kunden noch an Land gezogen.
Aber tatsächlich heute ist es so, 85%, stimmt das, des Umsatzes kommen aus dem Ausland?
Ja.
Wer sind die größten Kunden, die größten Abnehmerländer, sagen wir mal so?
Also es ist so, China ist relativ groß, Amerika ist auch relativ groß, wobei das ja gerade so ein bisschen
Zollproblematisch
im Argen,
wird,
im Argen ist, genau. Und auch vorher schon nicht einfach war, das muss man aus der Sicht eines kleinen Unternehmens schon sagen, dass das sehr viel Bürokratie halt auch immer beansprucht, ins Ausland zu schicken. Das ist ein Gefahrgut, das Parfum. Das riecht nicht nur gut, das ist leider auch sehr explosiv wegen dem ganzen Alkohol. Das heißt, sobald man es verschickt, geht die Party richtig los. Genau. Ansonsten in Europa der französische Markt und der italienische Markt und der englische Markt wird auch nach und nach jetzt immer wichtiger.
Gibt es da Untersuchungen oder habt ihr da mal nachgeforscht, warum ausgerechnet China so ein großer Absatzmarkt ist?
Weil es so viel Chinesen gibt.
Ja. Könnte sein.
Das könnte sein. Das ist bestimmt, spielt das damit rein. Es ist bei den Chinesen so, oder bei den gesamten Ländern, die ich gerade genannt habe, eigentlich, dass Kultur und Tradition eine Riesenrolle spielt und dafür sehr, sehr gerne Geld ausgegeben wird. Bei den Deutschen ist es so, die sind eher, obwohl sich das auch ändert, die wollen was Funktionales, was Praktisches. Da ist Geruch dann eher oder Duft so. Ich will nicht stinken und ich benutze das. Ne?
Also wie früher.
Wie früher eigentlich, genau. Und da ist, irgendwie kommt das da nicht so gut an wie im Ausland. Genau.
Wenn ich so ein erfolgreiches Produkt habe, dann will doch jeder mit aufspringen und Trittbrettfahrer sein.
Ganz genau.
Und das nicht erst in diesem Jahrhundert.
Genau, das fing eigentlich also relativ schnell, nachdem der Johann Maria Farina eben sein Duftwasser entwickelt hat, fing das an, dass nach und nach immer mehr Nachahmer entstanden sind, die eben unter dem Namen Eau de Cologne, was ja bis heute so ist, aber auch unter dem Namen Farina den Duft vertrieben haben. Man muss sich vorstellen, damals gab es keinen Markenschutz, es gab kein Markengesetz, weil es keine Marken gab. Du kauftest vielleicht Seide aus Asien oder Wein aus Frankreich, aber es gab nicht dieses, ich möchte das von der Marke. Das heißt, unsere Vorfahren und die Firma haben das heute deutsche Markenrecht, damals eben unter französischer Zeit, unterm Code Civil, mitgeprägt und waren dann auch die erste Marke, die eingetragen wurde.
Also das heißt, ihr seid die erste Marke im Markenregister?
Mittlerweile nicht mehr. Jetzt sind wir, glaube ich, auf Platz 13, weil bei der Übertragung von Code Civil auf das jeweils nächste, da müsste ich jetzt meinen Vater fragen, der kennt sich da noch besser aus, ist es quasi verrutscht.
Ja, aber gut, unter den ersten 13 finde ich jetzt auch mal nicht ganz schlecht. Das ist schon mal echt eine Nummer, ne? Aber diese Plagiate waren natürlich irgendwie immer das große Drama. Und klar, wir müssen ein Thema ansprechen, dass ein Plagiat und ganz offen und ehrlich, wenn ich bei den Stadtführungen bin, bei euch vor der Tür stehe und nicht erst auf euer Schild zeige und frage, kennt ihr Eau de Cologne, kommt immer als allererstes?
4711. Ja.
Warum?
Ich will mal andersrum fragen. Ich habe letztens einen Stadtführer gesehen, das fand ich ganz gut. Der hat beide rumgegeben und dann gefragt, was besser roch.
Oh, das ist auch eine gute
Idee.
Und da
waren sich auch alle einig.
Oh, das ist eine gute Idee. Das mache ich demnächst auch. Das ist eine echt gute Idee.
Ich bin durch Zufall dran vorbeigelaufen und war ganz glücklich danach.
Das finde ich auch eine gute Idee.
Das ist wirklich eine gute Idee, ja.
Aber man könnte auch sagen, es liegt an der Spieluhr vielleicht.
Na, es liegt, also ich meine, dass Farina gerade in Deutschland oder im Dachraum an Bekanntheit verloren hat, war eigentlich nach dem Ersten Weltkrieg sehr stark so. Also der große Einschnitt im in diesem starken Marketing-Maschinerie war eben als durch die Kriege und manche, je nachdem, also genau, das lasse ich jetzt auch weiter unkommentiert.
Okay, also ihr habt auf jeden Fall unzählige Prozesse und gegen Plagiate geführt und ich hoffe auch viele gewonnen.
Ja.
Jetzt ist aber die Sache mit den Duftzwillingen ist ja heute noch, sage ich mal, in den großen Discountern kann man Duftzwillinge von allen möglichen.
Vielleicht muss man kurz mal erklären, was das ist.
Ja, ein Duftzwilling ist, ich sag mal, ein Plagiat. Kann man das so nennen? Oder ein?
Es ist ein bisschen anders. Das ist nämlich der große Unterschied zwischen beispielsweise. Also mit 47F, ich persönlich habe da übrigens, weil das jetzt immer, das wird immer ganz vorsichtig angesprochen, ich persönlich habe da heutzutage gar keine Probleme mehr mit. Die Marke gehört ja einfach zu einer Firma, also es ist eigentlich eine Marke in einem Portfolio heutzutage. Es ist ein ganz anderer Duft, als den wir haben. Und es steht auch keine Familie mehr in dem Sinne dahinter. Dadurch sind diese Reibungen und ja auch die Markenrechtsverstoße, die davor immer waren, dass sie wirklich auch unter Farina das Eau de Cologne vertrieben haben, wo es sehr, sehr arge Streite gab, ist das eigentlich heutzutage, dass ich sage, wir koexistieren und es ist auch einfach eine andere Zielgruppe, würde ich sagen. Also das, die, ich weiß nie genau, wo die preislich liegen, aber bei uns ist es schon eher eine Ecke höher, weil wir aber auch viel ganz andere Produktionsmengen haben. Also das ist so ein Massenprodukt eher und bei uns ist es dann doch eher die Nische. Nischendüfte werden dann sehr gerne geduped, also diese Duftzwillinge nennt man eben auch Dupes, weil die eben extrem teuer sind. Also teilweise zwischen 250 und 400 Euro. Und die Leute halt sagen ja, verarschen kann ich mich selber. Ich kaufe was, was sehr, sehr ähnlich riecht. Im DM, da steht zwar nicht die Marke drauf, aber ist mir völlig egal. Bei uns ist es natürlich so, wir sind nicht so hoch im Preis. Dadurch ist das Interesse, uns jetzt da nachzumachen, auch gar nicht so hoch, weil das Verständnis des Konsumenten einfach ist, ja, das liegt total im Rahmen des Erschwinglichen. An sich kann man aber sagen, dass die Duftzwillinge nie gleich riechen. Also es ist nie dasselbe wie der Duft.
Ja, weil die Frage stellt sich ja, wo sind die größten Unterschiede, wenn man, ich sag mal, das einmal für 250 Euro verkauft oder für 300 Euro, je nachdem, und dann steht's bei XY, bei wem auch immer, im Regal für 6,49 Euro. Das ist ja eine Diskrepanz, die ist ja also unfasslich. Ich kann mir das jetzt als Laie nur so vorstellen, dass halt die, sag ich mal, die Sachen, mit denen ihr arbeitet, die Öle halt völlig anders hergestellt werden oder gar nicht die Reinheit besitzen oder da eine Menge Chemie reinkommt, damit es dann letztendlich dann doch so riecht oder so ein bisschen. Also so stelle ich mir das als Laie vor.
Also natürlich, wenn man alles, was man bei DM kauft, kann man von ausgehen, da ist nichts Natürliches mit drin. Ich bin aber selber, ich bin ja auch Parfümeurin, ausgebildet in Frankreich und ich bin ganz, ganz vorsichtig damit zu sagen, synthetische Sachen sind immer schlecht. Es gibt ganz, ganz tolle synthetische Inhaltsstoffe, die auch sehr, sehr teuer und hochwertig sind. Es ist natürlich so bei den Duftzwillingen, da wird am Inhalt gespart. Sie sparen aber natürlich auch sehr viel an der Verpackung, Marketing und so weiter. Was da reingeht bei den großen Firmen, sowas wie ein Creed oder selbst bei Chanel und so weiter, da geht so viel Geld. Die investieren 30% allein nur ins Marketing und in die Marke. Der Duftzwilling sagt einfach, ich riech so.
Und ich reite auf der Welle mit.
Also ich klaue denen quasi. Also erstmal klaue ich denen die Kreation, was ja schon so ist, als ob ich eigentlich ein Bild abmale und als verkaufe. Also ist es Diebstahl geistigen Eigentums. Aber dann ist es halt auch einfach so, dieses Marketing müssen die nicht mehr machen, weil die einfach sagen, ich rieche genauso und hier ist 6 Euro. Ich glaube aber nicht, also bisher ist mir keiner untergekommen, der wirklich genauso riecht.
Ja gut, du riechst das.
Das ist die Frage natürlich auch.
Du hast ja die richtige Nase dafür, ne?
Ja. Aber
Jannik, würdest du es riechen? Unser Tontechniker meint, glaube ich nicht.
Da stellt sich direkt die nächste Frage für mich. Wie wird man denn Parfümeur? Also alleine gut riechen wird ja nicht reichen.
Und der Name Farina ist zwar klingend, aber reicht auch nicht.
Nee, genau, das stimmt. Also Parfümeur, da gibt es verschiedene Wege. Entweder man lernt in sogenannten Dufthäusern. Also der Begriff, quasi die Ausbildung, ist nicht geschützt. Ich kann in einem Unternehmen 5 Jahre lernen und dann sagen, ich bin jetzt Parfümeurin. Das ist
so ähnlich wie Stadtführer. Kannst du dich morgen auf die Stromplatte stellen.
Genau.
So nicht geschützt, ja.
Gibt's dann auch bessere und schlechtere. So ist das einfach, oder? Würde ich sagen.
Also hier sitzt der Beste.
Hier sitzt der Beste. Das wage ich nicht zu bezweifeln. Und bei mir war es so, wenn man sagt, man möchte jetzt nicht an einem Unternehmen gekoppelt sein, dann kann man das in Frankreich studieren. Da gibt es 2 Unis, in Grasse und in Paris.
Grasse muss natürlich sein, oder? Was anderes gibt's doch nicht, oder? Es muss Grasse sein, oder?
Nee, ich war tatsächlich in Paris. Der Unterschied ist daran, in Grasse kann man nur auf Französisch studieren und in Paris gibt's einen englischen Kurs.
Okay.
Das heißt, Paris ist so ein bisschen nach außen gewandt. Für die Franzosen ist es ja da gibt es nur französisches Parfum. Der einzige Grund, warum wir da gut verkaufen, ist eben Napoleon. Die sind da doch so ein bisschen lokalpatriotisch.
Der wirkt heute noch nach. Überleg mal, der wirkt heute noch nach in der Verkaufe. Wie irre ist das denn?
Und ich habe eben Chemie studiert erst. Das war es notwendig, wenn man Parfümeurin werden will, über eine universitäre Ausbildung. Und dann eben 2 Jahre Parfümerie. Und da, wenn man sich das vorstellt, wie läuft so ein Studium ab? Also die Nase trainiert man richtig. Das ist wirklich, man baut sich nach und nach so eine Riesenbibliothek an Duftstoffen oder Noten, wie wir das sagen. Wir reden ja immer von einer Duftorgel, aus der wir uns bedienen. Wir klauen Wörter aus der Musik, wo wir eben dann wirklich trainieren. Also das heißt, man riecht blind und versucht es zu erraten, immer wieder, bis es klappt. Und so kann man seinen Geruchssinn auch extrem verbessern. Es ist eigentlich ein Mythos, dass das so stark angeboren ist. Es ist wirklich Übung. Natürlich gibt es Ausnahmetalente, genauso wie in der Musik. Aber so wie man Klavier spielen kann man eben auch riechen lernen.
Was macht ein Parfümeur, wenn er während der Prüfung erkältet ist? Der kann einpacken.
Der kann einpacken, ja.
Keine Chance, oder?
Keine Chance, ne. Kannst du wiederholen, genau.
Ist denn ein sehr guter Geruchssinn Fluch und Segen zugleich?
Ja. Ja.
Ja. In der KVB zum Beispiel.
In der KVB. Deswegen habe ich immer ein kleines Fläschchen Eau de Cologne dabei. Aber es ist extrem so. Und man merkt auch, also ich zum Beispiel habe extrem gemerkt in diesen 2 Jahren, wie viel schlimmer das geworden ist. Also ich mag gleichzeitig auch viel mehr Sachen, was Essen angeht und so, wenn man sensibler wird für unterschiedliche Geschmäcker und auch so ein bisschen experimentierfreudiger. Aber gleichzeitig, wenn es übel riecht, dann geht es mir auch als erstes sehr, sehr schlecht. Ja.
Aber diese Qualifikation ist natürlich von entscheidender Bedeutung, weil wenn ihr euren Duft kreiert, steht ihr ja vor einem Problem. Ihr könnt zwar irgendein Rezept wahrscheinlich vergilbt irgendwo im Tresor noch haben, aber das Rezept bringt ja nur insofern was, als dass es eine Anleitung ist, weil eure Zutaten, die ihr braucht, die sind doch jedes Jahr anders. Es gab mal mehr Sonne, mal mehr Regen, mal sonst irgendwas.
Genau, also das ist prinzipiell wie beim Wein. Da schmeckt ja auch jeder Jahrgang anders. So ist das eben bei unseren Essenzen, die wir fürs Eau de Cologne, aber auch für andere Düfte verwenden auch. Dadurch müssen wir jedes Jahr oder nach jeder Ernte eben die Rezeptur anpassen. Und das geht dann auch wirklich nur mit der Nase. Also da hilft einem keine Rezeptur und keine, also natürlich, man kommt schon nah dran, aber es muss immer...
Das heißt, du würdest jetzt eine Farina-Flakon von vor 20 Jahren duftmäßig nicht von einem von letztem Jahr unterscheiden können?
Doch, weil der von vor 20 Jahren eben jetzt wahrscheinlich abgelaufen ist. Okay. Also Düfte laufen ab, aber das ist das Ziel. Dadurch vergleicht man aber immer mit dem Vorjahr, bis 5 Jahre davor gehen wir. Wir haben aber noch Probenrückstellmuster aus dem 19. und auch sogar aus dem 18. Jahrhundert. Da ist dann nur noch so ein ganz kleiner Rest Flüssigkeit drin, weil der Rest eben durch den Korken rausgeht. Aber da riecht man nichts mehr, weil die Moleküle kaputt sind.
100 Jahre, so ein bisschen stramm. Jetzt gibt's ja dieses geheime Geheimrezept, was irgendwo im geheimen Farina-Tresor liegt. Komm, sag doch mal, was könnte denn drin sein? So, was könnten wir uns vorstellen, was drin ist?
Genau, also der Duft fängt an mit Bergamotte. Das ist eigentlich auch die wichtigste Essenz. Und warum der Name Farina, nicht nur wegen dem Kölnisch Wasser, sondern auch in der Parfümerie allgemein und allem, was danach kam, so bekannt ist. Man sagt, das war der Beginn der modernen Parfümerie, weil Farina eben die Bergamotte, die heute in fast jedem Duft drin ist, als erster verwendet hat.
Er war der Erste,
der es gemacht hat. Mein Vater war tatsächlich letztes Jahr in Kalabrien Bergamott-Botschafter, weil die sagen, dass das mittlerweile so eine Riesenrelevanz für die ganze Region da hat, dass eben, ja, genau, das nochmal so gewertschätzt wurde. Dann geht's weiter mit anderen zitrischen Noten wie Pampelmuse, Limette, Zitrone. In der Herznote, so nennen wir das in der Parfümerie, gibt's Jasmin und Veilchen. Und in den Basisnoten ist es dann Moschus, Amber, Zedernholz und Sandelholz.
Ich hoffe, ihr habt alle jetzt sehr gut zugehört, weil es kann sich lohnen, sich das zu merken, was hier ist. Ansonsten müsst ihr gleich nochmal zurückspulen, weil wir werden ein Quiz machen und werden fragen, was ist denn drin? Und die richtigen Antworten kommen in einen Lostopf. Und die Luise hat uns tatsächlich zwei Fläschchen gegeben, die wir verlosen dürfen mit noch ein bisschen Material von Farina. Und dazu gleich am Ende nochmal mehr zur genauen Frage. Aber merkt euch einfach, was drin ist.
Hast du schön darauf hingewiesen. Derzeit vertreibt ihr, glaube ich, drei unterschiedliche Düfte. Also einmal den Klassiker, Farina 17 und 9. Dann gibt es etwas für Männer, Farina Russisch, Leder heißt das. Mhm. Und dann gibt es so eine Duftreihe, Tina Farina. Tina war, glaube ich, deine Großmutter. Ist das
genau.
Richtig hier? Das ist so auf Sternzeichen abgestimmt. Ist das richtig? Würdest du denn, oder habt ihr in Planung auch ein neues Parfum auf den Weg zu bringen?
Also ich arbeite gerade nicht an einem, sondern an 5 auf einmal. Es wird eine ganze neue Kollektion geben.
Langeweile hast du aber auch nicht, oder?
Langeweile habe ich auch nicht. Nein, ich habe letztes Jahr damit angefangen. Ich denke, dass wir Ende des Jahres auf jeden Fall fertig sind mit dem Duft und bis dann die Verpackung und etc. steht, also wahrscheinlich Anfang nächsten Jahres. Aber da wird eine ganze neue Linie erscheinen.
Wow. Wir kommen wieder.
Ja, gerne.
Wir kommen wieder, wenn die neue Linie da ist.
Da habe ich dann viel zu erzählen.
Dann hast du viel zu erzählen. Dann schnuppern wir uns mal schön entspannt da durch. Russisch Leder, hast du das mal gerochen?
Nein.
Darf ich mal ehrlich sein? Das riecht wie beim Pferd unterm Sattel.
Ja, das ist ja auch so ein bisschen der Brief gewesen. Also
ernsthaft?
Leder sollte nach frisch verarbeiteter Lederware.
Das tut's. Riechen. Also das aber auch sehr intensiv.
Ja, obwohl, also ich muss sagen, wir haben auch gerade gesagt, für Herren, es verändert sich tatsächlich so stark, dass immer mehr Damen diesen Duft tragen. Also es ist einfach ein sehr...
Ja, ich hätte das auch genderneutral ausdrucken können.
Es ist als Herrenduft entwickelt. Also das ist nur spannend, weil man eben auch da immer diese Zyklen geht. Eau de Cologne war ja ein Unisex-Duft. Dann wurde ganz lange alles in Männer und Frauen geteilt, ganz streng Marketing. Also man hätte nie einen Damenduft oder einen Herrenduft. Alles, was jetzt kommt, sind wieder Unisex-Düfte. Also wir stellen das auch meistens als Herrenduft vor. Und die Frauen schnuppern dran und sagen, sie wollen es haben. Und mir ist es eh egal, solange die Leute damit zufrieden sind. Also.
Ja, wäre ich auch.
Wir sitzen hier in einem sehr wunderschönen Raum mit hohen Decken, hell, so ein bisschen Vanille gestrichen. Hier ist es angenehm hell und toll. Und hier wird auch demnächst was passieren. Was wird in diesem Raum stattfinden?
Genau, also das hier ist unser Atelier, in dem werden wir mit kleinen Gruppen ab nächsten Monat schon, im Juni geht's los, Duftseminare abhalten, wo eben unter Anleitung unsere Gäste ihr eigenes Eau de Cologne kreieren können. Das heißt, man lernt dann da drin über Duftfamilien, über Düfte im Allgemeinen und aber auch über die Kreation von Düften, was passt womit. Und da freuen wir uns sehr, sehr drauf. Das war auch meine Initiative, die ich so über das letzte Jahr hier vorangebracht habe und entwickelt habe. Und wir sind mal gespannt.
Wie stelle ich mir das vor? Ich komme dann hier rein und dann... bekomme ich gesagt, riech mal das, riech mal das, riech mal das. Oder wie läuft so ein
Genau, Seminar? Nein. Also im Duft oder in der Parfümerie teilen wir Düfte in Familien ein. Also es gibt holzig, aromatisch, gourmand. Gourmand wäre alles, was nach Essen. Also
das wären meine Düfte, wohlgemerkt.
Genau, also Genau, also
Eisbein.
Karamell, Kakao,
Hemmchen. Gibt's Hemmchen? Gibt's Dufthemmchen?
Haben wir noch nicht entwickelt.
Marktlücke.
Ja, genau. Und da lernt man eben über die Duftfamilien, weil das Ziel auch ist, dass die Leute eben besser verstehen, was sie überhaupt mögen. Viele Leute wissen vielleicht gar nicht, wie riecht jetzt holzig oder warm oder frisch oder floral oder fruchtig. Also das ist vielen sehr, sehr unbekannt und dadurch wird diese ganze Welt so ein bisschen zugänglicher gemacht. Und dann wird erstmal sehr, sehr viel gerochen, weil das ist nun mal wichtig, wenn man kreieren möchte. Und dann wird kreiert, gemischt, aber unter Anleitung. Also bisher waren alle Probanden zufrieden, was dabei rumkam.
Und dann mische ich und was mache ich dann damit, wenn ich was gemischt habe?
Dann nimmst du es mit nach Hause und trägst es im besten Fall.
Dann hast du deinen eigenen Duft.
Dann habe ich meinen Uli-Duft oder Hemdchen.
Oder Hemdchen.
Zum Beispiel. Kriegen das jeden mit auf den Düften?
Nein, also ich habe was Animalisches, aber das wäre, dann würde Hemdchen nicht so ganz passen.
Ist das der erste Punkt, der erste Flock, den du hier einschlagen willst? Weil es ist ja klar, wo die Reise hingeht. Machen wir uns mal nichts vor. Ne? Wie alt ist dein Vater jetzt?
67.
Wie lange will der noch das Haus führen?
Der wird hier sein, solange er lebt. Und da bin ich auch, also er wird nicht so lange führen, wie er lebt. Also ich hoffe, dass er viel, viel älter wird, als wenn er irgendwann abgibt. Aber bei uns ist das so, dass wir alle sehr, sehr viel und lange arbeiten. Genauso war es bei meiner Großmutter. Die hat bis 3 Tage vor ihrem Tod noch hier das Buch fertig geschrieben. Das Eau de Cologne Buch hat es auf den Tisch gelegt und ist eingeschlafen. Also es ist bei uns so die Lebenseinstellung. So wird es bei meinem Vater auch sein. Ich denke, dass er irgendwann in den nächsten 5 Jahren auf jeden Fall sagen wird, dass dann die Hauptverantwortung als Geschäftsführer auf mich übergeht. Aber hoffe, dass er dann hier noch sehr, sehr lange rumspukt.
Aber du wirst ja jetzt schon, du bist jetzt schon dabei, neue Flöcke einzuschlagen. Also diese neue Duftserie, über die wir dann nächstes Jahr wahrscheinlich nach Fastelovend, nehme ich mal an, ne?
Genau.
Sprechen können. Das ist ja schon so ein Flock und auch die Duftseminare, die du hier machst. Das heißt, die Tradition verändert sich, die Tradition lebt weiter, die Tradition, wie stelle ich mir das jetzt vor?
Also bei uns ist es generell so, das wird man jetzt auch bei den Seminaren, das ist jetzt wirklich mal eine Innovation, die aber ja auch, also da geht es auch eben um die Geschichte der Essenzen und so weiter. Aber es ist allgemein so, dass wir eben in der Firma, das ist so unsere Philosophie, wenn wir was Neues machen, gucken wir einmal kurz zurück. Also das heißt auch bei der neuen Linie, wo habe ich angefangen nach Ideen zu suchen, das war nicht auf Instagram, sondern bei uns im Archiv. Was sind vielleicht Essenzen, worum ich einen Duft machen möchte, Geschichten dazu, die ich eben dann in die einzelnen Düfte mit einfließen lasse. Genauso war es beim Redesign, also wir haben im letzten Jahr, das war eigentlich so meine Aufgabe, so ist es bei jeder Generation, mein Vater hat es vor 30 Jahren auch gemacht, ein Rebranding gemacht, also quasi das Farina ist jetzt prägnanter zu sehen, was mein Vater...
Die Marke aufgefrischt eigentlich.
Die Marke eigentlich aufgefrischt. Aber auch da ist immer eigentlich die Prämisse gewesen, okay, wir wollen das Redesign machen, so dass es den jungen Leuten oder einfach zeitgemäß gefällt. Du sollst aber trotzdem noch das Gefühl haben, Goethe hatte dieselbe Flasche wie du in der Hand. Und das ist so ein bisschen die Balance, die wir hier tanzen.
Ist eine hohe Herausforderung.
Ist eine hohe Herausforderung, macht aber extrem viel Spaß.
Also ich glaube, man merkt in jedem Satz, dass du das hier jetzt nicht gemacht hast, weil der Papa das wollte.
Nee, aber ich saß, als ich im Chemiestudium an der Uni Köln saß, da habe ich ihn kurz mal verflucht, weil da bin ich ihm einfach so gefolgt und dann so unter Motto, mach das mal, das ist gut, wenn du die Firma machen willst, was ich immer machen wollte.
Aber es härtet ab.
Es härtet es ab. Danach kann nichts mehr kommen.
Ich weiß, wovon ich rede. Chemie-Leistungskurs. Ne? Ja. Also ich will ja nicht meinen Lichtenton-Chef.
Hab ich abgewählt. Gegen Französisch war auch nichts. Ja. So, die Familie Farina ist natürlich auch jetzt nicht nur mit Düften bekannt, sondern in der Stadt Köln hat die ja auch, um mal bei den Wörtern zu bleiben, Flöcke gesetzt. Ne? Also dein Urgroßvater. Auch Johann Baptist Farina, hat 1823 den Festordende Komitee mitgegründet. Das ist heute das Festkomitee des Kölner Karnevals. Ne? Und dein Opa war 1952 Karnevalsprinz in Köln. Möchtest du denn auch mal
Prinzin
Prinzin werden?
Ich habe ein Alleinstellungsmerkmal auf der Welt, und zwar, ich bin das einzige Kind mit zwei Großvätern, die Prinz Karneval waren. Nee? Der andere war von mütterlicher Seite, das war nämlich Klaus Welker. Genau, deswegen komme ich immer sehr, sehr gerne auf das Thema zu sprechen. Genau, also der Johann Maria Farina, also mein Großvater, der war 1952 eben mit 24 Jahren, also ein Jahr jünger als ich jetzt bin, der jüngste Prinz bis heute. Also mittlerweile ist das Alter da ja sehr gestiegen, und der Vater meiner Mutter wiederum war 68 Prinz.
Hör mal, also das sind ja Fußstapfen hier. Mhm. Also.
Mhm. Und er hat auch, glaube ich, 120.000 Fläschchen Farina unters Volk gebracht.
Also genau, ob ich das mal machen würde, ich würde auf jeden Fall nicht Nein sagen, und es gäbe Farina. Das tease ich ja mal an. Vielleicht sprecht mich ja mal.
Und wir kommen in dein Gefolge.
Genau.
Ja? Wir tragen die Schleppe oder was weiß ich, was man dann so macht irgendwie, ne?
Die bestriechendsten Bediensteten des Karnevals.
Genau.
Ever. Wir haben noch ein paar Fragen an dich, die wir allen Interviewten immer regelmäßig stellen. Doch vorher die wichtigste Frage, und die bekommst nur du gestellt. Die haben wir noch keinem anderen gestellt. Nach was riecht Köln?
Also, hier riecht es sehr, sehr schön im Farinhaus. Sonst ist es für mich der Geruch von Kölsch, würde ich sagen. Ja.
Oh, das ist ein schöner Geruch.
Ja.
Das finde ich schon einen schönen Geruch. Nicht beim Brauen, aber beim Trinken ist das schon ein schöner Geruch.
Aber das kommt, also ich lebe in der Innenstadt, arbeite und lebe hier, da übergeht mir, da gibt es auch andere Gerüche, sagen wir mal so.
An Fastenabend zum Beispiel.
Wie mir diese Frage eingefallen ist, wäre ich jetzt da nicht drauf gekommen. Mhm. Ich hatte das mehr so auf die anderen Gerüche. Gut, aber ist ja schön. Wenn du nicht in Köln wohnen würdest, wo würdest du am liebsten wohnen?
In Paris.
Warum?
Weil das für mich, was Kunst und Kultur angeht, einfach die schönste Stadt der Welt.
Noch mehr als in Kölle? Hören's.
Also ich würde ja niemals, es geht ja darum, wenn Köln nicht zur Verfügung stände.
Red dich nicht raus hier, komm. Das ist zu billig.
Welche kölsche Eigenschaft zeichnet dich deines Erachtens nach aus? Also wir fragen nicht nach bei deinen Mitarbeitern.
Keine Angst, wir gehen jetzt nicht da rum und fragen, ich habe da gesagt, was sagst du?
Ich glaube, das ist Weltoffenheit eigentlich. Das ist bei uns, wir arbeiten mit ganz, ganz vielen Nationalitäten zusammen und Altersklassen und alles. Also wir sind eine ganz, ganz bunte Mischung und darüber sehr, sehr froh. Und so ist es ja auch bei unseren Kunden. Von daher, finde, Köln ist so schön, auch weil es so international ist.
Trotzdem, wenn du morgen Köln verlassen müsstest, warum? Gib mir 1, 2, 3 Gründe, weshalb man nicht mehr in Köln bleiben sollte.
Dann kann man wiederkommen.
Oh, sehr schön. Oh, der war schön. Der war wirklich
sehr diplomatische Antwort.
Ja, der war schön.
Wenn du es könntest, was würdest du morgen direkt in dieser Stadt ändern? Und wenn es zu lang wird, machen wir einen zweiten Teil raus.
Ja, ich kann, also darüber könnte ich länger reden. In einem Satz wäre es die Verkehrspolitik. Das ist für uns hier.
Das muss man den Hörern vielleicht auch mal so ein bisschen nochmal erklären. Ihr müsst mal zum Farina-Haus kommen. Ein wunderschönes Haus hier, direkt am Rathaus. Allerdings seit wie vielen Jahren? 10? Eingezwängt in eine Baustellen, wir können es ruhig Baustellen-Chaos nennen. Es geht nicht vor und nicht zurück. Es ist die Straßen gesperrt. Hier ist alles Rud und Wies, aber nicht, weil es so schön ist, sondern voller Warnbaken. Und das muss man sich mal angeguckt haben. Dann hast du so eine Marke hier mittendrin in einem wunderschönen Haus mit allem Zip und Zap und sitzt mitten im Driss.
Ja, und vor allen Dingen, also es ist leider in Köln wirklich diese Wirtschaftsfreundlichkeit in dem Sinne nicht gegeben. Wir haben uns sind während Corona die gesamten Parkplätze ja vor der Tür weggemacht worden. Was ich sogar noch sagen würde, okay, hier sind so viele Leute, die rumlaufen, hier müssen keine Autos auf der Straße stehen. Nur Lieferverkehr wurde im selben Zuge weggemacht. Das heißt, wir oder auch die anderen Läden hier haben überhaupt gar keine Zeit, zu keiner Uhrzeit am Tag, zu keinem Tag die Woche irgendwas anzuliefern. Und mit dem Lastenfahrrad wird es schwer.
Wie macht ihr das mit der Drohne oder wie?
Nee, wir machen das und ich stehe dann da und verhandle mit dem Ordnungsamt jedes Mal. Also es ist
auch ein bisschen entnervend, oder?
Ja, es ist sehr entnervend.
Ach, das tut mir leid. Nehmen wir was Positives. Wo ist dein Lieblingsplatz in Kölle?
Das würde ich sagen, ist die Aachener Straße, direkt hinterm Rudolfsplatz.
Kaffeeschmitz.
Ja, genau. Da sitze ich sehr gerne.
Ja.
Und viel.
Kann man auch schön sitzen, das stimmt. Welche Kölnerinnen haben dich beeinflusst ohne Familie? Das wäre jetzt.
Die müssen wir rauslassen.
Ja.
Die müssen wir
mal rauslassen. Ja, da hätte ich jetzt, da habe ich direkt nämlich jetzt an meine Großmutter natürlich gedacht.
Nee, das zählt nicht. Das muss schon außerhalb der Familie sein.
Kölnerin.
Wir geben dir noch ein bisschen Zeit.
Okay.
Und dann können wir gleich, packen wir das nochmal an. Was machst du zwischen Weiberfastnacht und Aschermittwoch?
Feiern, Karneval feiern.
Und was machst du zwischen Aschermittwoch und Weiberfastnacht?
Arbeiten.
Das ist mal konsequent, ne?
Dein kölsches Lieblingsessen. Ich hoffe nicht Hämmchen.
Ich muss sagen, ich esse lieber Italienisch. Ich bin nicht so der Riesen.
Ja, aber trotzdem, was ist denn dein kölsches Lieblingsessen? Da kommst du nicht raus aus der Nummer.
Ach so, also auch wenn ich es nicht so gerne esse. Nee,
wenn
dann
du jetzt in einem Brauhaus bist, da wirst du lange nach Pasta mit Trüffeln suchen können. Also dann.
Dann esse ich Reibekuchen.
Briefkuchen, das ist doch mal, das kann man gelten, ne? Ja. Was hätte für dich noch immer Joti, Janne?
Bisher zum Glück alles.
Oh, das ist ein großes Wort.
Mhm. Das ist ja schön. Das ist schön. Dann kommen wir jetzt zu einem absoluten Liebling. Dein Lieblingsschimpfwort auf Kölsch.
Ja, ich muss ehrlich sagen, wenn ich schimpfe, rede ich Hochdeutsch. Wenn ich richtig sauer bin, dann würde ich nie im Leben Kölsch verwenden. Ich habe ein Lieblingswort.
Ja, das reicht auch.
Lass mal gucken, lass mal hören, das überlegen wir uns gleich.
Das ist Fisternöllchen.
Ah, ja. Nee. Das ist einfach zu schön, so ein Fisternöllchen.
Ja,
das klingt so nett, dass ich allein deswegen gern schon eins hätte. Aber trotzdem, du musst jetzt schon die Hosen runterlassen und ein kölsches Schimpfwort
dann
auspacken.
Dann würde ich sagen, so ein Driss.
Ja. Okay, das lass mal gelten.
Aber andererseits könnte man ja auch sagen, du schimpfst nicht gerne auf Kölsch, weil Kölsch einfach so eine schöne Sprache ist.
Ich finde wirklich, es passt nicht. Also wenn ich gut drauf bin, dann kommt das ein oder andere kölsche Wort über meine Lippen. Aber ja.
Worüber lachst du dich kaputt?
Und
das muss nichts Kölsches sein. Das kann alles möglich sein.
Das
kann alles sein.
Ich lache mich kaputt, wenn wir asiatische Schulklassen bei uns im Museum haben, weil dann gehen alle Mitarbeiter nach unten und versuchen die davon aufzuhalten, alles zu öffnen. Also das haben wir ab und an. Das ist Ausnahmezustand. Ja, dann rennen nämlich 15 bis 20 Zehnjährige durch unseren Laden und verwüsten alles. Und dieses Chaos mit anzusehen und der Panik in den Augen der Mitarbeiter, das ist... Ja.
Das ist schön.
Das ist schön.
Wann ist das? Ich komm mal gucken. Du hast Buch, wenn das nochmal ist, ich komm mal gucken. Ich will einfach nochmal gesehen haben, ja. wie so eine Horde euren Laden verwüstet dann. Ja. Das ist doch mal spannend. Die letzte Frage tatsächlich. Den Satz vervollständigen. Köln ist... ...
Die Heimat der Eau de Cologne.
Och, hör mal. Hätten wir drauf kommen können, oder?
Fast wie abgesprochen.
Das war abgesprochen.
Sensationell.
Bleibt noch einen Moment auf der Leitung, weil... Es ist tatsächlich so, wir dürfen aus dem Hause Verriedner ein kleines Päckchen verlosen. Und dafür müsst ihr folgende Frage beantworten. Und ich hoffe, ihr habt gut aufgepasst. Was sind die Grundbestandteile der geheimen Farina-Rezeptur? Ist es A. Lavendel, Limette, Bergamotte, B. Rose, Brombeere, Nelke oder C. Zedernholz, Apfel und Vanille? Alle Antworten, die in den nächsten 10 Tagen per Mail an uns kommen, uli@köln-lotse.de, die gehen in den Lostopf und dann wird die glückliche Losfee, das wird die Luise sein, wird einen rausziehen und dann bekommt ihr ruckzuck den schönsten Duft von ganz Köln zugeschickt. Luise, was haben wir vergessen zu fragen?
Ja, ich stehe da jetzt völlig auf dem Schlauch, muss ich sagen, mit den Kölner Frauen. Oder ist es generell Kölner?
Aber
nee, du hast eine Frage noch offen. Ich hätte dich rausgelassen jetzt. Das hast du dich selber in die Falle
reingelaufen.
Da bist du selber jetzt reingelaufen. Es ist die Frage offen.
Welche KölnerInnen haben dich beeinflusst?
Beeindruckt.
KölnerInnen.
Also alles Mögliche. Kann auch
Trude Herr sein.
Dürfen die noch leben?
Ja. Ja.
Dann nehme ich die Frau Grünewald, die Präsidentin der IHK. Die macht nämlich gerade einen ganz, ganz tollen Job.
Oh, okay. Schöne Grüße an die Frau Grünewald.
Schöne Grüße an die IHK. Das ist jetzt mal, ja. Ne, ich schlag Trude Herr vor. Naja, das war ein bisschen was anderes. Ne? Luise, vielen, vielen Dank. Es war schön, es hätte uns freut gemacht, mit dir das Gespräch führen zu dürfen. Wir kommen nach Fast Loven 2026 wieder und schnuppern uns durch die neuen Düfte. Wir sind schon jetzt ganz aufgeregt. Vielen, vielen Dank, Marit Jod. Und denkt an das Gewinnspiel, schreibt uns die Lösung und bleibt uns gewogen. Bis demnächst. Frank und Uli vom Köln-Ding der Woche.
Und nicht vergessen, Duftseminar, Duftmuseum, alles besuchen, Farina.
So. Ausrufezeichen.
Vielen Dank. Bis dann.
Das war die neueste Folge vom Köln-Ding der Woche. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, folgt uns auf Instagram und Facebook und auf TikTok. Da sind wir unter das Köln-Ding zu finden. Auch auf Podigy sind wir natürlich zu finden, weil es da unseren Podcast gibt. Und auf Spotify, Apple, RTL Plus, überall da, wo es Podcasts gibt.